90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 Plus On Air. Und eigentlich ist ja an dieser Stelle immer die, oder was heißt immer, aber immer wenn es ansteht, die Aufnahme für die Champions League Vorschau hier bei 90 Plus On Air und meinsportradio.de. Aber vom Fußball kommen wir auch in dieser Woche nicht los, denn trotzdem ist englische Woche, zwar viel mit Pokal in den internationalen Ligen, aber eine italienische Liga, die ist auch noch da, die Serie A. Da wird auch noch Fußball gespielt und darüber wollen wir reden. Also pickepacke volle Woche mit Wochenende und auch am Dienstag, Mittwoch volles Haus mit Fußball. Darüber wollen wir reden mit Manuel Behlert. Moin Manu.
Hallo.
Und natürlich auch noch mit Christoph Albers. Christoph war jetzt auch ein bisschen länger nicht mehr dabei, aber bei so einem vollen Kalender da musst du natürlich auch noch ein bisschen was sagen, ne? Ist ja klar.
Ja, sicher. Ich habe richtig Bock mal wieder.
Auf jeden Fall. Hört sich gut an. Ich denke, wir gehen direkt rein mit dem Spiel, was uns alle so ein bisschen am nächsten verbindet, weil wir die räumliche Nähe dazu haben, denn es ist in Deutschland im DFB-Pokal und es ist RB Leipzig gegen Bayern München. Das ist so viel Gesprächsstoff, so viel Zündstoff da drin, weil Leipzig aufstrebend ist und FC Bayern ja unter Jupp Heynckes 3 Spiele gewonnen und auch zu 0 gewonnen, aber gegen den HSV nicht unbedingt überzeugt, Manu. Ja, wie weit hat dich dieses Spiel vielleicht auch zurückgeworfen oder sagst du, es war Rotation, damit muss man jetzt einfach leben?
Ja, die Rotation hatte natürlich ihren Effekt, dass man mit Vidal und Tolisso gleich 2 Spieler, die eher Box-to-Box-Player sind, auf die Sechser-Position gestellt hat, war wahrscheinlich ein Fehler. Ich denke, das wird Jupp Heynckes auch erkannt haben. Es hat so ein bisschen die Kreativität im Spielaufbau gefehlt. Hummels war quasi alleine mit dem Spielaufbau beschäftigt. Vidal und Tolisso konnten keine Kreativität nach vorne ausschauen. Das hat man dann auch gemerkt, dass Coman, der im Moment in einer überragenden Form ist, in der ersten Halbzeit kaum zum Zug kam, dass dann James Rodriguez kaum Möglichkeiten hatte, sich in Szene zu setzen. Das war ja rotationsbedingt und auch ein kleiner Fehler in der Aufstellung. Das hat er dann in der zweiten Halbzeit, musste er dann erst durch Müller und dann durch die Verletzung mit Thiago beheben. Und da hat man dann auch gesehen, als Thiago auf dem Platz stand, und die Führung resultierte noch aus der Aktion von Müller, war es deutlich besser offensiv und es war auch flüssiger. Also die erste Halbzeit war definitiv ein Rückschritt, die zweite Halbzeit war dann so, wie man sich das vorgestellt hat.
Christoph, jetzt könnte man aber auch dem entgegenhalten und sagen, der FC Bayern hat in der ersten Halbzeit gegen einen krisengeschüttelten HSV, der sehr gut verteidigt hat, sehr aggressiv verteidigt hat, es nicht geschafft, Körpersprache auf den Platz zu bringen und dagegen zu halten. Ist es jetzt Lob für den HSV oder deiner Meinung nach auch Kritik am FC Bayern?
Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall beide Richtungen einschlagen. Ich habe das Ganze im Stadion verfolgt und war auch auf jeden Fall beeindruckt davon, dass der HSV das mit der Fünferkette auch direkt so umsetzen konnte. Man erinnert sich an letztes Jahr in Dortmund, wo der HSV ein ähnliches Projekt auch versucht hat und damit kläglich gescheitert ist. Von daher hat der HSV das auf jeden Fall auch gut gemacht. Und auch Spieler, die zuletzt in Formkrisen waren, wie ein Sakai, wie ein Mavrai, die haben sich gut reingearbeitet und haben wirklich auch dem Spiel gut getan. Und damit auch der HSV-Mannschaft gut getan, weil das ja auch 2 Spieler sind, die eigentlich von ihrem Anspruch her echt Säulen der Mannschaft sein sollten, als Kapitän und als Abwehrchef. Also auf jeden Fall auch ein Lob an den HSV, der auch das noch zumindest teilweise zu 10 noch sehr ordentlich gemacht hat. Allerdings auch klar, ein gewisser Tadel an den FC Bayern ist sicherlich auch berechtigt. Allerdings, was Manu auch schon angesprochen hat, Sebastian Rudi und Thiago hätten dem Spiel sicherlich gut getan, um ein bisschen mehr ja auch Schärfe ins Passspiel zu bringen. Das war dann doch ein bisschen dürftig und da muss man sicherlich auch vielleicht an Niklas Süle mal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, dass er seiner Verantwortung als im Spielaufbau ein bisschen gerecht wird.
Den Ball werfe ich zu Manu. Niklas Süle, was hast du dazu zu sagen?
Ja, er ist in der Eingewöhnungsphase. Hat jetzt erstmals die Situation, dass er wirklich in jedem Spiel Favorit ist, dass er jedes Spiel dominieren muss. Die Mannschaft steht höher, man hat ein größeres Risiko im Spielaufbau, wenn man selber Risiko gehen will. Ist natürlich die Gefahr eines Ballverlusts höher, wenn man weiter vorne steht und die Gefahr vor allem eines reservierenden Konters. Er hat bei Hoffenheim auch eine sehr gute Passquote gehabt, hat aber auch von der Dreierkette profitiert, sodass er hinten im Defensivkonstrukt immer 2 Anspielmöglichkeiten hatte mit Querpässen alleine schon, was ihm natürlich auch zu einer guten Passquote verholfen hat. Also ich denke, der nächste Schritt, der kann schnell kommen, der muss aber nicht schnell kommen. Also bin bis jetzt mit Süle absolut zufrieden. Der HSV hat das mit seinem Pressing punktuell sehr gut gemacht, hat auch Bayern dann hier und da vor Probleme gestellt. Und das sind Dinge, die Süle jetzt lernen muss. Und aufgrund der Hummels Verletzung ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass Süle auch in Leipzig von Anfang an auf dem Platz stehen wird. Und da wird er mit dem hochstehenden FC Bayern nochmal eine ganz andere Kategorie an Pressing erleben.
Ja, nicht nur an Pressing, sondern auch, Christoph, an Qualität und Geschwindigkeit. Das hat der HSV nicht in der Form, wie es RB Leipzig hat. Und die sind auch richtig gut drauf im Gegensatz zum HSV. Wir wollen diese beiden Mannschaften jetzt nicht vergleichen, sondern gehen rein zu RB Leipzig. Siege gegen Dortmund, unfassbar gut. Gegen Porto, gegen Stuttgart, gut, war es ein Arbeitssieg, aber nach der englischen Woche auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt. Ja, wie erwartest du die zu Hause in der Red Bull Arena? Im Red Bull Ring heißt es ja.
Ich erwarte sie auf jeden Fall, wie man sie kennt, laufstark, bissig und mit viel Tempo nach vorne. Den Leipzigern kommt es natürlich auch irgendwo entgegen, dass Bayern natürlich sie nicht reinstellen wird, was ihnen relativ viel Platz hinter der Abwehrkette bietet. Und Süle und Hummels sind zwar beide nicht langsam, aber auch alles andere als schnell. Da wird zum Beispiel Boateng in Topform auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller unterwegs. Bei Spielern wie Bruma, Augustin oder natürlich auch Timo Werner, ist es natürlich immer ein Riesenvorteil, wenn du viel Platz nach vorne hast. Und ich denke, da sind die Bayern auf jeden Fall auch gewarnt und sollten darauf aufpassen, dass man nicht zu viele Möglichkeiten bietet, dass man die Jungs da in die Tiefe schicken kann.
Wie ist denn das jetzt, Manu, aus Fansicht, aus analytischer Sicht, was hat man denn einmal aus deiner Sicht und auch vielleicht aus Sicht von Heinkes für Gedanken vor so einem Spiel? Also sagt man jetzt, wir sind jetzt hier der FC Bayern und wir müssen schon unser Spiel dem Gegner aufdrücken? Oder nimmt man die Variante und sagt, vielleicht ziehen wir uns sogar mal ein bisschen zurück, um Werner und Co. nicht so viel Raum zum Kontern zu geben? Oder geht das einfach nicht als FC Bayern?
Ja, bedingt geht es schon. Heinkes hat ja häufig betont in der Anfangsphase jetzt, dass er sehr viel Wert auf defensive Kompaktheit legt. Wir haben 3-0 gespielt. Wenngleich man da auch sagen muss, dass es durchaus Ansätze gab, wo der Gegner zu Chancen kam. Der HSV hatte eine kleine kurze Phase, in der er gefährlich werden konnte. Celtic hatte nach der 3-0-Führung einige Chancen. Freiburg hatte schon in der Frühphase Chancen. Also es entwickelt sich alles defensiv im Moment. Heinkes versucht auch, mit der Defensive hochzustehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach 3 Spielen, wenn sich sein System gerade einspielt, jetzt gravierende Anpassungen vornimmt. Also ich denke, er wird vielleicht das Risiko ein bisschen minimieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass er James Rodriguez auf der Bank lässt und mit einem Dreier-Mittelfeld aus Rudi, Thiago und Vidal spielt, um einfach ein bisschen mehr Ballkontrolle im Mittelfeld zu haben und das dahingehend zu regeln, dass man sich einfach nicht so anfällig gibt, indem man Pressingresistenz im Mittelfeld ausstrahlt, indem man vielleicht 2-3 Meter weiter hinten steht als sonst, aber großartiges Zurückziehen wird es dann nicht geben.
Und als Fan hast du da auch so den Eindruck von, ey, wir können ja echt was verlieren, DFB-Pokal zweite Runde, wann hat es da vielleicht mal ein Ausscheiden gegeben? Kommt der Gedanke?
Ja, das Leipzig ist auf jeden Fall eines der Teams, die Bayern wehtun kann. Vor allem in einem Spiel ist eigentlich immer was möglich. Ich sehe Pokalspiele auswärts bei einem Ligakonkurrenten immer als schwer an. Je länger die Null oder je länger der Außenseiter, der vermeintliche Außenseiter, das Unentschieden hält, desto gefährlicher wird es, weil der Favorit irgendwann ins Risiko gehen muss. Leipzig kann das ausnutzen, aber Leipzig ist jetzt auch natürlich durch die englischen Wochen, muss man gucken. Wir haben jetzt 2-mal den FC Bayern, dann noch Porto vor der Brust. Also irgendwann wird Leipzig auch Körner lassen und irgendwann wird man das Leipzig auch anmerken. Das Spiel gegen Stuttgart war, wie du schon angesprochen hast, ein Arbeitssieg. Da haben sie aber auch einiges an Laufarbeit verrichten müssen. Man wird sehen, ob Leipzig das 90 Minuten gehen kann, das Tempo, was sie gehen wollen. Aber klar ist natürlich, dass Bayern da auch schnell zurückliegen kann und man unglaublich konzentriert auftreten muss. Also es muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Und ob die in diesem Maße, wie sie wahrscheinlich erforderlich ist, schon zu bewerkstelligen ist, das habe ich ein bisschen Zweifel. Dementsprechend rechne ich zumindest mit einem extrem engen Spiel, vielleicht sogar über 90 Minuten hinaus.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass beide Mannschaften, Christoph, vor echten Härtetest stehen. Ne? Heinke ist jetzt die zwei Spiele gegen Leipzig, gegen Dortmund, dann auch noch das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, aber genauso wie Manus angesprochen hat, auch RB Leipzig. Was glaubst du denn im Vergleich? Welcher der Teams wird am Ende dieses Härtetests besser dastehen? Kann man das so ein bisschen prognostizieren? Was sagst du?
Gut, da gibt es natürlich dann auch irgendwo zwei Ebenen. Also Leipzig hat an und für sich, denke ich, deutlich weniger zu verlieren. Zweite Runden aus ist natürlich auch für Leipzig bitter mit den Ansprüchen. Aber gegen den FC Bayern ist es natürlich so eine Sache, kann man sich immer sagen, sind die Bayern, dann sind wir halt raus. und haben immer noch zwei Wettbewerbe vor uns. Dennoch, denke ich, mit der Formstärke im Rücken, mit der Qualität im Rücken und mit den Ansprüchen, die sie dann auch haben, werden sie natürlich auch über ein Aus sehr enttäuscht und haben auch eine gewisse Fallhöhe. Allerdings würde ich insgesamt den Bayern eher zutrauen, in der Dreifachbelastung weiter zu spielen als den Leipzigern. Von daher könnte so ein Pokal aus, da der Pokal ja auch eher der drittwichtigste Wettbewerb in dieser Rangfolge ist, eher mit Leben. Für den FC Bayern ist es natürlich so eine Sache, jetzt ein bisschen die Euphorie gedämpft nach dem HSV-Spiel, die sich nach der Heinkes-Einstellung eingestellt hat. Sollten sie jetzt ausscheiden, wäre es sicherlich nochmal ein gewaltiger Rückschritt, zumindest auch was das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis angeht, was sich jetzt so langsam unter Heinkes wieder aufzubauen scheint. Mhm. Ich denke, dass das Leipzig insgesamt sich in so einer ganz angenehmen Position befindet, aber auch ich denke, dass die Bayern ja da auch nicht wesentliche Nachteile haben.
Vielleicht abschließend zu diesem Block, Christoph, fangen wir bei dir an. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus oder was wird's für ein Spiel? Ich meine, in der letzten Saison hatten wir da ja ein ordentliches Spektakel, vor allem in den letzten Minuten.
Ich bin da ehrlich gesagt ähnlicher Ansicht wie Manu. Ich denke, das kann ein sehr, sehr enges Spiel werden und auch ja bis in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen. Ich tippe mal auf einen knappen Leipzig-Sieg.
Oh, das ist aber jetzt eine ganz schöne Spitze, Manu. Da musst du jetzt kontern.
Ja, ich halte das definitiv für realistisch, dass Leipzig gewinnt, aber ich denke, da spielt natürlich auch die Fanbrille eine kleine Rolle. Ich denke, dass wir uns spätestens in der Verlängerung durchsetzen werden, 2-1.
Gut, dann hoffe ich einfach mal auf ein Elfmeterschießen, ne? Muss ja auch was für den neutralen Zuschauer übrig bleiben. Und dann haben wir uns ja darauf geeinigt. Und wenn dann vielleicht, ich meine, Xabi Alonso und Philipp Lahm haben ja auch die Karriere beendet, dann rutscht ja auch keiner aus, Manu. Also, da kannst du dann sicher sein. Ja. Alles klar, wir machen erstmal den Themenblock zu. Leipzig gegen Bayern, auf jeden Fall richtig spannendes Spiel in der zweiten DFB-Pokalrunde schon. Und machen ein kurzes Break hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de und dann reden wir noch weiter über die anderen DFB-Pokalpartien in der zweiten Runde.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Neben unseren wöchentlichen Sendungen rund um Hannover 96 präsentieren wir dir auch das 96-Spiel meines Lebens. Fans von Hannover 96 erzählen von ihren ganz besonderen Momenten mit den Roten. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Zurück mit dem DFB-Pokal. Gerade darüber geredet, RB Leipzig gegen Bayern München, das Topspiel. Aber natürlich auch Borussia Dortmund, der aktuelle Tabellenführer noch in der Bundesliga, muss ran und ist in der ersten sportlichen Krise. Christoph, kann man das so sagen als Tabellenführer?
Angesichts der letzten Ergebnisse und auch ja, der Erkenntnisse der letzten Spiele, denke ich, kann man das schon so sagen. Krise ist natürlich dann irgendwo auch ein bisschen dramatisch, ja. Aber es ist sicherlich die erste schwierige Phase, auch gerade unter Peter Bosch. Und es gibt sicherlich Probleme, ja, die man beheben muss. Und ich habe aktuell zumindest noch nicht das Gefühl, dass Peter Bosch da unbedingt so unglaublich einsichtig ist. Man kann natürlich auch sagen, manchmal ein bisschen, ja, vielleicht viel rotiert, falsche Personalentscheidungen getroffen, aber das System offenbart ja auch durchaus Schwächen und gerade gegen starke Gegner immer wieder. Man hat gerade den üppigen Vorsprung auf die Bayern ja innerhalb von 2 Spielen im Grunde eingebüßt. In der Champions League hat man sich bisher wirklich sehr schwach präsentiert. Ich denke, da liegt auf jeden Fall einiges im Argen und da muss man auf jeden Fall drüber reden und da werden sicherlich die Dortmunder auch auch versuchen entgegenzuwirken.
Manu, der Peter Bosch, hat man heute gelesen, sagt, wir werden ganz sicher nicht unsere Taktik oder unsere Einstellung ändern. Christoph hat es angesprochen, er zeigt sich damit vielleicht auf einer Seite uneinsichtig, will aber natürlich seine Spielphilosophie durchdringen. Doch es gibt richtig viele Mängel in dem Spiel, in der Taktik, es ist zu offen, man hat jetzt oft auch eine Führung verspielt, jüngst das 2:0 gegen Frankfurt. Muss so ein Trainer sich nicht auch irgendwie anpassen und dann selber auch noch hinterfragen?
Ja, mitunter schon, aber ich denke, im Moment hat das mehrere Gründe. Also einerseits ist es defensiv so ein bisschen wackelig, wie du eben angesprochen hast, aber das hängt auch damit zusammen, dass wirklich viele Defensivspieler fehlen. Ich meine, Dortmund hat einen sehr, sehr breiten Kader, aber wenn dir dann Piszczek fehlt, ein Schmelzer gerade erst wieder zurück ist, Toprak fehlt, ein Sokratis fehlt, Guerrero fehlt, dann ist das auch für Dortmund natürlich nicht leicht aufzufangen. Dann spielt ein junger Zagadou, der dann auch nicht das Riesenselbstvertrauen hat, nachdem er dann seine Schwierigkeiten hatte. Dann wurde Toljan gegen Leipzig das ein oder andere Mal überrannt, befindet sich auch noch in der Akklimatisierungsphase, ist auch noch jung. Es ist eine schwierige Situation, wenn du dein Spielziel weiterhin implementieren und verfeinern möchtest und gleichzeitig hier die elementaren Spieler für diesen Spielziel wegbrechen. Also die Anpassung jetzt am Wochenende mit Weigel in der Abwehr, das hat auch nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Die haben gegen Eintracht Frankfurt viel zu viele Chancen zugelassen. Das kann man sich natürlich nicht erlauben auf dem Niveau. Das hat man auch gemerkt. Also das 2:2 am Ende, Frankfurt hätte das Spiel auch gewinnen können. Natürlich hätte Dortmund das auch noch gewinnen können. Peter Bosch muss sich ein bisschen was einfallen lassen, aber ich würde ihm schon zustimmen, dass er bei einem Auswärtsspiel in Magdeburg auf keinen Fall seinen Spielstil großartig ändern muss. Das ist dann eher was wir in den nächsten Wochen sehen werden, wenn es weiterhin mit der Defensivkrise so weitergeht.
Die Probleme im...
Aber das ist,
ja, gerne.
Ja klar, also man hat aber auch gerade gesehen, dass der Spielstil von Peter Bosch gegen unterlegene Teams, gegen Teams mit individueller oder mit schwächerer individueller Klasse auf jeden Fall funktioniert und dass man da dann auch viele Tore schießen kann, den Gegner wirklich tief in die gegnerische Hälfte drängen kann, sehr viel Ballbesitz haben kann und ein Spiel absolut dominieren kann. Ich denke, dass es auf jeden Fall Sinn macht, auch so zu spielen gegen Teams wie Magdeburg. Allerdings sollte die Entwicklung denn gegen Teams wie vielleicht Leipzig, wie gegen Hoffenheim, Bayern, Schalke, dass man da auch sich einen Plan B überlegt, dass man da auf jeden Fall reagieren kann. Für das Spiel jetzt im DFB-Pokal sollte es sicherlich keine Rolle spielen.
Manu, wir gucken trotzdem auch mal kurz auf den Gegner. Magdeburg in der dritten Liga mit dem Selbstverständnis angetreten, in der Saison endlich aufzusteigen, nachdem es in der letzten Saison mit Platz 4 knapp nicht gereicht hat, obwohl man ganz lange oben dabei war. Jetzt haben sie eine 0:3-Klatsche gegen Unterhaching bekommen. Gut, so ein Spiel ist natürlich das Highlight der Saison zu Hause gegen Dortmund. Wie erwartest du diesen Gegner? Wenig Selbstvertrauen oder doch so quengelig und quirlig, wie man sie eigentlich kennt?
Also die Euphorie in Magdeburg ist natürlich ein bisschen gedämpft. Aus den ersten 12 Spielen hatten sie 30 Punkte geholt, waren dann als einzige Mannschaft, konnten sie einigermaßen Schritt halten mit Paderborn. Jetzt natürlich 0:3 Heimpleite gegen Unterhaching, das ist hart. Wenn man die breite Brust sieht, mit der sie auch gegen Unterhaching ins Spiel gegangen sind, und dann bekommt man so einen Dämpfer, aber vielleicht ist es natürlich auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Hätten die Magdeburger jetzt auch noch Unterhaching zu Hause weggefiedelt und hätten Schritt gehalten mit Paderborn, dann wäre die Euphorie vielleicht so groß gewesen, dass man ein bisschen zu riskant losgelegt hätte und den Dortmund in den Karten gespielt hätte. Ich denke, nach der 0:3-Niederlage herrscht jetzt Ruhe in Magdeburg. Sie werden sich gewissenhaft auf Dortmund vorbereiten, werden sehen, vor allem die Lehren aus dem Dortmund-Spiel gegen Freiburg ziehen, wo Freiburg wirklich gut gearbeitet hat defensiv und die Räume extrem eng gemacht hat. Das kann für Dortmund schon ein Geduldsspiel werden. Magdeburg hat zwar einen Rückschlag erlitten, aber ich glaube, wenn du nach 13 Spielen Zweiter bist in der dritten Liga und 10 Spiele davon gewonnen hast, glaube ich nicht, dass dir da eine Niederlage wirklich so gravierend aufs Gemüt schlägt, dass sie jetzt verunsichert gegen Dortmund beginnen.
Noch ein geiles Spiel. In der zweiten Runde haben wir mit Düsseldorf gegen Gladbach. Und Düsseldorf, die fegen aktuell dadurch die zweite Liga, wie man es vor der Saison absolut gar nicht erwarten konnte. Ich war vor der Saison auch im Einsatz beim Testspiel gegen Felbert. Hab da Fortuna Düsseldorf gesehen und dachte mir, Halleluja, was spielen die denn da? Klar, ist ein Testspiel, aber normalerweise holt man sich da die Körner, die Motivation, das Selbstvertrauen für die neue Saison, und das war gar nichts, Christoph. Und jetzt kommt Gladbach, die mit einem 5:1 gegen Leverkusen da im Rücken anreisen. Ja, da wird man doch fast meinen, dass Düsseldorf da auf jeden Fall der Favorit ist, ne?
Ja, so weit will ich noch nicht gehen. Man hat es ja auch in den letzten Jahren gesehen, wenn es nicht gerade die großen Teams waren, dass der Schritt von der zweiten in die erste Liga doch sehr groß ist und dass der Unterschied qualitativ nach wie vor gigantisch ist. Allerdings, Selbstvertrauen spielt natürlich gerade im Pokal eine Riesenrolle, und ich würde da die Fortuna auf jeden Fall ja nicht abtun, und die haben auf jeden Fall eine realistische Chance. Und also ein kleiner Fokus ist natürlich auch auf Florian Neuhaus gerichtet, der von Gladbach an die Fortuna ausgeliehen ist und da wirklich momentan brutalst abliefert. Mhm. Das wäre ja eine nette Geschichte, wenn er seinen eigentlichen Arbeitgeber aus dem Pokal schießt. Ich meine, wenn solche Setups da sind, hat man das ja schon öfter mal gesehen, und das wäre auf jeden Fall eine nette Randgeschichte. Und ich halte es auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen, dass die Fortuna den Gladbachern richtig wehtun kann. Ob es denn am Ende tatsächlich für die Sensation reicht, wage ich nochmal zu bezweifeln, weil die Gladbacher ja denn doch auch viel Erfahrung haben und insgesamt eine sehr gute Mannschaft aufweisen können. Daher würde ich da noch ein bisschen vorsichtig sein, aber auf jeden Fall hast du recht, man kann es nicht ausschließen.
Herr Manu, was können wir denn mit Gladbach irgendwie in der Saison anfangen? Nichts Halbes und nichts Ganzes eigentlich, ne? Wundertüte, ja. Da ist schwer irgendwas vorauszusehen bei dem Spiel, oder?
Ja, Gladbach gibt auf jeden Fall Rätsel auf. Immer wenn man denkt, ja, die Entwicklung unter Hecking wird jetzt ein bisschen besser und es gibt wieder positive Ansätze, dann gibt es so richtig einen obendrauf. Das Spiel gegen Leverkusen, also die erste Halbzeit, war Gladbach auch noch überlegen, hat eigentlich relativ gut gespielt, und dass das am Ende 1:5 ausgeht, das ist, da weiß keiner so richtig, wie das passiert ist. Aber das zeigt natürlich auch, dass Gladbach, wenn man sie unter Druck setzt, vor allem defensiv anfällig ist. Eine Offensive aus Raphael Stindl, Hazard und Kode kann immer Tore schießen, das weiß auch die Fortuna. Deswegen wird Düsseldorf, die unter Funkel ja für eine große defensive Kompaktheit stehen, doch häufiger mal aus dem eigenen Schneckenhaus herauskommen müssen und versuchen müssen, Gladbach auch unter Druck zu setzen und die defensiven Probleme, Kramer könnte noch ausfallen, zu nutzen, weil Düsseldorf selbst defensiv ein paar Anpassungen vornehmen muss, als Schmitz und Eihahn fehlen gesperrt. Da muss Gieselmann, der natürlich auch ein guter Außenverteidiger ist, im Vormut müssen da wahrscheinlich ran. Dementsprechend, das wird nicht einfach für Düsseldorf, da die Balance zu finden, aber Christian Funkel ist natürlich ein erfahrener Trainer, der genau auf die Probleme bei Gladbach hinweisen wird und genau weiß, was er für Anpassungen zu betreffen hat.
Dieter Hecking, Christoph, der ist auch ein erfahrener Trainer. Der hat jetzt die Aufgabe, dieses Konstrukt, dieses Puzzle, nenne ich es einfach mal, Puzzle München-Gladbach irgendwie zusammenzufügen. Traust du ihm das zu oder müssen wir in ein paar Wochen über ihn reden?
Das hängt natürlich, gewagte Aussage, von den Entwicklungen der nächsten Wochen ab.
Ja, war bewusst provokant gewählt, die Frage.
Allerdings muss ich sagen, habe ich bei Dieter Hecking manchmal das Gefühl, dass es ihm ein wenig an Innovation fehlt. Seine Spielidee hat sich über die Jahre wenig verändert, was auf der einen Seite sicherlich lobenswert und positiv ist. Aber auf der anderen Seite fehlt es mir bei Gladbach derzeit an der kontinuierlichen Entwicklung. Und insgesamt, auch wenn er gegen Ende natürlich auch sehr umstritten war und auch die ganze Zeit nicht so beliebt war, fand ich es unter Schubert auf jeden Fall interessanter zu sehen, was er mit der Mannschaft gemacht hat. Das sehe ich jetzt tatsächlich bei Dieter Hecking nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da der Erfolg nicht so schnell einstellt wieder. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass auch seine Position auf jeden Fall durchaus geschwächt ist und dass er auch in den nächsten Wochen weiter in die Kritik geraten kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass er es nicht mehr lange auf der Gladbacher Trainerbank aushalten wird. Allerdings ist es natürlich eine Frage, wie schnell das geht und in welcher Härte das Ganze denn doch passieren wird. Ich denke, dass Gladbachs Qualität ausreicht, um immer wieder dann auch Punkte zu holen, um einen soliden Mittelfeldplatz auf jeden Fall mindestens zu halten. Allerdings weiß ich nicht, wie lange man bei den Gladbachern damit zufrieden ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist eben, ist das die Anspruchsfrage? Ist das wirklich jetzt so langsam das, was Gladbach will, nachdem sie vor zwei Jahren wieder Champions League gespielt haben. Bleibt abzuwarten, aber ich wusste, irgendwo stoße ich da schon ein bisschen auf Anklang bei dir. Nein, wir gehen mal rüber zu Bremen gegen Hoffenheim und Manu, da ist es, glaube ich, nicht ganz so schwammig wie bei Dieter Hecking, die Trainerdiskussion. Da steht Alexander Nuri gehörig unter Beobachtung und ja, Frank Baumann hat ihn ja auch so ein bisschen geschwächt nach dem 0:0 gegen Köln. Jetzt gegen Hoffenheim wird ihn wahrscheinlich auch nicht unbedingt stärken, dieses Spiel.
Das ist richtig. Das viel zitierte Schicksalsspiel als Auftakt dieser englischen Woche hat jetzt in der Tat dafür gesorgt, dass es dass man genauso schlau ist wie zuvor. 0:0 gegen Köln bringt Bremen nicht weiter, das brachte auch Köln nicht weiter und das bringt auch vor allem Alexander Nuri nicht weiter. Die Aussagen von Frank Baumann sind ein bisschen verhaltener als noch vor ein, zwei Wochen. Er benutzte in seinen Aussagen bezüglich des Trainers häufig das Wort noch, was eine zeitliche Eingrenzung schon herauskristallisiert. Ich denke, dass das Heimspiel gegen Hoffenheim noch nicht das Entscheidende ist, sondern das Spiel am Wochenende. Also die Mannschaft spielt ja weitgehend ordentlichen Fußball. Das Problem ist einfach, dass Schlüsselspieler nicht die Form haben, die sie in der letzten Saison haben, dass mit Max Kruse natürlich ein Spieler fehlt. Das ist ja Wahnsinn, der in der letzten Saison unglaublich abgeliefert hat. Der könnte aber jetzt gerade gegen Hoffenheim wieder im Kader stehen. Da hat jetzt neulich mit der Mannschaft trainiert. Man weiß jetzt nicht, die machen die Bremer ein großes Geheimnis drum, ob er jetzt schon fit ist oder nicht, aber das würde ich genauso machen. Man muss ja nicht mit offenen Karten spielen, um Kruse da mal in Einklang zu bringen, den Pokermeister. Jedenfalls.
Oh Mann, 5 Euro ins Phrasenschwein.
Dass Bremen gegen Hoffenheim wirklich einen harten Kampf abliefern wird und das Duell ist offen, weil Hoffenheim jetzt auch mit vielen englischen Wochen im Kreuz nach Bremen kommt und vielleicht auch nicht den frischesten Eindruck macht.
Ja, und Christoph, wir können uns, glaube ich, darauf einstellen, dass Hoffenheim wieder kurz vor Schluss irgendwie einen Ausgleich kassiert, ne? Und dann ab in die Verlängerung, oder wie sieht das aus?
Wäre mal interessant, aber tatsächlich sehe ich Hoffenheim eindeutig in der Favoritenrolle. Hoffenheim hat insgesamt natürlich die deutlich bessere Ausgangsposition. Strotz vor Selbstvertrauen, hat ein Heimspiel. Ist auswärts, Entschuldigung. die Mannschaft ist gut in Fahrt. Die Spieler sind auf jeden Fall gerade so wie Demir Bay, wie Uth, die Jungs sind gut in Form, haben gegen Basaksehir hier ein gutes Spiel gemacht, hätten jetzt auch gerade noch am Wochenende gegen Wolfsburg auf jeden Fall gewinnen können. Also ich sehe da schon auch Möglichkeiten, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Für mich auf jeden Fall klarer Favorit gegen schwaches Bremen aktuell.
Ja, und die Wolfsburger, die ja in der letzten Minute da ausgeglichen haben gegen Hoffenheim, sind jetzt unter Schmidt auch irgendwie die Remis-Könige, Manu. Die treffen jetzt im Nordderby zu Hause auf Hannover. Und auch interessant und irgendwie schwierig vorauszusehen, finde ich. Also hilf mir mal auf die Sprünge. Was kann man da für Anhaltspunkte haben?
Also auf jeden Fall ist schon mal klar, dass es eine Entscheidung geben wird und Martin Schmidt nicht wieder unentschieden spielen kann.
Ich denke, ja gut, reguläre Spielzeit und zählt ja dann auch als unentschieden.
Ja, aber es wird endlich mal einen Gewinner geben. Wolfsburg und Hannover, das ist ein Duell, das in den letzten Jahren häufiger mal Überraschungen geboten hat. Hannovers Defensivkonzept stimmt. Unter Breitenreiter spielen sie ja jetzt keinen wahnsinnig attraktiven Fußball, aber der ist effizient. Sie holen die nötigen Punkte. Sie haben jetzt in Augsburg gewonnen. Es wird schwer für Martin Schmidt, wird das Spiel machen müssen und genau da im Kreativbereich hat er noch ein paar Schwierigkeiten, auch wenn er mit Arnold, Mali, Didavi natürlich unglaublich fußballerisch starke Spieler auf dem Platz hat. Da fehlt noch so ein bisschen die Struktur, der letzte Punch. Origi ist in einer guten Form vorne, hat jetzt gegen Hoffenheim am Wochenende die Latte oder den Pfosten getroffen, auf jeden Fall war es Aluminium und ist nah daran, wirklich regelmäßig zu treffen. Mario Gomez hat auch sein Comeback gegeben, hat sich vorne schon reingeworfen. Also die Zeichen stehen so, dass Wolfsburg tatsächlich im Moment auf dem aufsteigenden Ast ist und versucht, fußballerische Akzente zu setzen unter Schmidt. Aber Hannover ist eine Mannschaft, die das auf jeden Fall auch neutralisieren kann durch die starke Defensive. Das kann auch ein Spiel werden, ja, das in die Verlängerung geht.
Ja, dann haben wir ja nur noch Spiele in der Verlängerung und haben dann wieder eine Split-Screen-Elfmeterschießkonferenz. Das wäre natürlich super. Wir schließen auf jeden Fall den deutschen Themenblock mit den DFB-Pokalspielen. Da ist auf jeden Fall viel Stoff dabei. Wird spannend und wir sind auch gespannt. Machen jetzt eine kurze Pause hier bei 90 Plus on Air, die englische Woche-Vorschau auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
So, und vom wunderschönen Deutschland geht jetzt auch ins wunderschöne England, Großbritannien. Chelsea gegen Everton im Ligapokal-Achtelfinale. Keine Ahnung gerade, wie der heißt. Der heißt eh jedes Jahr anders. Auf jeden Fall viel Fußball und viel Abnutzungskampf. Chelsea-Everton, ja, gut, Chelsea ist wieder besser in Form, aber Everton hat natürlich auch nochmal einen Paukenschlag heute losgelassen, Christoph. Erzähl mal, was los ist. Vielleicht gibt es da einen kleinen Effekt beim Spiel.
Ja, der FC Everton hat Trainer Ronald Koeman entlassen. Angesichts der Tabellensituation auch nicht weiter verwunderlich. Die Toffees sind mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, haben im Sommer den Kader mächtig umgekrempelt und finden sich jetzt auf Platz 18 auf dem ersten Abstiegsplatz 4. Am Wochenende gab es eine bittere 2-5 Niederlage gegen den FC Arsenal. Klar, dass man da nicht zufrieden war und dass man ja sich da auch gezwungen war, sah zu handeln. Ich muss aber allerdings auch sagen, bei der Kaderzusammenstellung war das auch gewissermaßen absehbar. Ich fand es schwierig, wenn man einen Spieler wie Romelu Lukaku abgibt, auf dem die ganze Mannschaft ausgerichtet war, und ihn nicht gleichwertig oder zumindest auch spielertypgerecht ersetzt. Gewisse Spieler, also man hat zum Beispiel den Sandro Ramirez verpflichtet, der ein wirklich gutes Jahr gehabt hat in Spanien, total überzeugt hat beim FC Malaga, der jetzt im Grunde gar keine Rolle spielt, so wie ich das sehe. Man hat einen Wayne Rooney, der natürlich jetzt auch immerhin, muss man fairerweise sagen, auch schon 4 Tore geschossen hat, aber auch nicht mehr der Spieler ist und auch auf keinen Fall das Level von Lukaku hat. Und dann muss man jetzt sogar mittlerweile auf ja Umar Nias setzen, den man letztes Jahr schon in die zweite Mannschaft verbannt hatte. Also da sind auf jeden Fall schon Anzeichen, warum es nicht läuft. Und wenn man überlegt, dass in der Premier League einzig Rooney und Nias überhaupt Tore geschossen hat, ja, verwundert es auch nicht, dass man auf Platz 18 steht. Ich fand es auch tatsächlich schwierig, dass man jetzt noch zwei Spielertypen, Klaassen und Sigurdsson, verpflichtet hat, die beide sehr ähnlich sind und aus meiner Sicht auch schwer zusammen spielen können. Da hätte man das Geld sicherlich klüger verwenden können. Sicherlich auch ein Fehler von Koeman. Allerdings jetzt so mit dem Kader Neustart nach jetzt gespielten 9 Spielen zu wagen mit einem neuen Trainer, finde ich schwierig.
Ich glaube, Manu, zu Everton ist das alles gesagt, treffend analysiert von Christoph. Was muss Chelsea, Manu, beachten, um genau diese Probleme auszunutzen?
Ja, Chelsea muss den Finger in die Wunde legen. Also Everton hat ja selbst nach der Führung gegen Arsenal gar kein richtiges Selbstvertrauen gehabt, waren total anfällig. Arsenal hatte zur Halbzeit, als 1-1 stand, schon 17 Schüsse abgegeben in Richtung des Tors von Everton. Also Chelsea muss Everton beschäftigen. Antonio Conte wird sicherlich ein paar Mal rotieren. Das wird in dem Wettbewerb ja gerne genutzt, die Rotation, um den jungen Spielern eine Chance zu geben. Also da kann man auch mit ein paar Anpassungen rechnen. Da wird es auch viele Spieler geben, die sich den Fokus spielen wollen. Gerade deswegen ist der Pokal manchmal, ist gerade dieser Pokal manchmal so interessant. Ich weiß es nicht, beim FC Everton, da hat sich natürlich noch gar nichts herauskristallisiert, wer neuer Trainer werden könnte. Es gab ein loses Gerücht zu David Moyes, aber der würde auch, wenn dann, nicht jetzt übernehmen. Also
Bruno Labbadia.
Was bei Chelsea natürlich interessant ist, ist die Tatsache, dass er auch gegen Watford große Defensivschwierigkeiten hatten. Also Watford hatte am Wochenende einige Chancen. Und bei Everton kann es durchaus sein, dass der Trainer auf das altbewährte Material setzt und den Spielern irgendwie die mentale Blockade lösen möchte. Deswegen, ich denke, Chelsea muss versuchen, vor allem das Spiel in der Offensive zu gewinnen. Defensiv ist man noch ein bisschen anfällig, aber offensiv kann man Everton vor allem im heimischen Stadion ziemlich gut spielen, denke ich.
Christoph, Bruno, nach Everton wäre doch was, oder?
Bruno?
Ja. Nicht?
Ja. Also auf jeden Fall ein interessanter Mann und ich denke auch, dass er in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er auf jeden Fall Abschießkampf kann.
Ja.
Also vor allem im Norden.
Was war denn da?
Ich glaube, er hat den HSV gerettet.
Ja, aber war ganz deutlich, hat er den gerettet, ganz deutlich. Nein.
Nein.
Ist natürlich Quatsch, was ich mache.
Trainerfrage tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob David Moyes tatsächlich eine Lösung wäre. David Moyes natürlich in der Vergangenheit beim FC Everton einen guten Job gemacht und kennt natürlich das Umfeld und könnte natürlich, auch wenn es jetzt nicht konkret schnell gehen könnte, könnte natürlich helfen, weil er das Umfeld kennt. Allerdings würde ich schon sagen, dass man versuchen sollte, ja, die Flucht nach vorne zu wagen und mit frischem Wind agieren sollte und deswegen auf jeden Fall einen anderen Trainer verpflichten sollte. Ich fände es ganz interessant, wenn man vielleicht jemanden nimmt, den man noch nicht so auf der Rechnung hatte. Ich fand tatsächlich letztes Jahr am Anfang Paul Clement bei Swansea City ganz interessant. Ein Mann dieser Kategorie könnte ich mir bei FC Everton auch gut vorstellen.
Manu, bei Tottenham gegen West Ham United im zweiten Spiel, was wir uns rausgepickt haben, da müssen wir auch über einen Trainer diskutieren. Slaven Bilic. Und das auch nicht zu Unrecht, weil West Ham aktuell richtig tief drin steckt im Abstiegssumpf und jetzt auch 0-3 gegen Brighton and Hove verloren hat. Also da ist auch nicht mehr viel Spielraum für Bilic.
Genau, ich habe mir das Spiel am Freitagabend angeguckt und war phasenweise wirklich entsetzt, wie schlecht West Ham gespielt hat. Die haben mit Joe Hart, mit Zabaleta, mit Chicharito, mit Arnautovic eigentlich zumindest individuell die Klasse erhöht, hatten ja auch eine ganz gute Basis, haben eine ordentliche letzte Saison gespielt. Dass das jetzt so krass nach unten geht, das hatte ich nicht gedacht. Das ist im Moment klar Abstiegskampf und von Kampf war am Freitag auch wenig zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall wird intern Bilic schon diskutiert. Da gibt es schon einige Artikel, die darauf hin zielen, dass man sich in West Ham nach einem potenziellen neuen Trainer umschaut. Man überlegt, welcher Trainer in der Mitte der Saison verfügbar ist und eventuell eine Rolle spielen kann.
Wer wird da diskutiert?
Claude Puel zum Beispiel, der ehemalige Trainer von Southampton, soll da eine Rolle spielen. Der wurde ja vor der Saison bei Southampton entlassen, obwohl sie letzte Saison Achter wurden. Das könnte natürlich ein Kandidat sein, der die Mannschaft stabilisiert. Also seine Leistungen mit den Saints waren ordentlich, wenn auch nicht überragend, aber sie brauchen auf jeden Fall einen Trainer, der das Ganze stabilisieren kann. Für West Ham wird es am Wochenende darauf ankommen, die Punkte zu holen. Ich glaube, dass sie das Spiel gegen Tottenham eher als Randnotiz sehen, dass sie da vielleicht auch Ergänzungsspielern die Chance geben. Am Wochenende spielt West Ham nämlich beim Tabellenletzten bei Crystal Palace. Und ich glaube, wenn das Spiel nicht gewonnen wird, dann ist Feierabend für Bilic.
Ja, also Christoph, können wir aber dann zum Spiel zusammenfassend sagen, dass Tottenham da der turmhohe Favorit ist und da wohl auch nichts anbrennen lassen wird.
Sollte man meinen. Allerdings finde ich, im Ligapokal ist es immer schwierig zu sagen. Bei Tottenham ist natürlich auch nicht sicher, wer denn natürlich dann spielen wird. Da könnte natürlich auch die Rotationsmaschine kräftig eingeworfen werden, zumal man ja auch gerade in der Champions League sehr gut dasteht, in der Liga sehr gut dasteht. Vielleicht könnte man das Spiel auch so ein bisschen herschenken. Deswegen würde ich mich da noch nicht festlegen wollen, sollte Tottenham das Spiel allerdings ernst nehmen und wirklich mit aller Macht gewinnen wollen, dann gewinnen sie es auch.
Wir machen nochmal eine kurze Pause und gehen dann zum spanischen Pokal, zum Copa del Rey, 16. Finale. Die Hinspiele, da ist das ja ein bisschen aufgeblättert noch alles und da wollen wir gleich drüber sprechen. Unter anderem auch Barcelona, Atletico Madrid und Real Madrid.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Zurück bei 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de und wir sind immer noch bei der Vorschau auf das englische Wochenende. Nee, auf das englische Wochenende, nicht auf die englische Woche. So ist es richtig. Bei mir sind Manu und Christoph. Und Christoph, komm, dir gebe ich's. Barcelona trifft auf Murcia. Und auswärts natürlich. Ist klarer Außenseiter gegen den FC Barcelona. Aber durchaus ein Gegner, Vierter in der Segunda Division, der Barcelona gefährlich werden könnte.
Ja, schon ganz richtig. Der FC Barcelona hat schon angekündigt, dass man auch einige Stars zu Hause lassen wird, dass man wirklich stark durchrotieren wird. Und da könnte es natürlich eng werden. Letztes Jahr, ich kann mich gar nicht mehr an den Gegner erinnern, aber letztes Jahr gab es auf jeden Fall auch ein Spiel, wo man gegen einen unterklassigen Gegner das Hinspiel sogar verloren hat, meiner Meinung nach. Oder unentschieden. Es ist also kein Selbstläufer, wenn gerade die großen Spieler wie Lionel Messi eben fehlen. Man hat auch zuletzt gesehen, dass der FC Barcelona nicht in Gala-Verfassung ist, aber es schafft, die Spiele zu gewinnen. Das hängt natürlich auch immer viel an der individuellen Klasse und wenn die nicht da ist, könnte es eng werden. Ich habe ein Problem mit so gewissen Spielern momentan, auch wenn er jetzt am Wochenende getroffen hat, zum Beispiel ist ein Gerard de Lufeo aus meiner Sicht nicht stark genug, um tatsächlich Startelf-Anwärter zu sein, was er aber leider gerade ist. Daher bin ich mir nicht so sicher, ob der FC Barcelona auch in diesem Spiel souverän sein wird. Daher sollte man Murcia auf jeden Fall gewisse Chancen einräumen. Aber im Normalfall sollte der FC Barcelona das auch mit der B-Besatzung gewinnen können.
Vielleicht noch ein kurzes Wort von dir aus Messi-Sicht oder Messi-Brillensicht. Heute gibt es ja noch die Weltfußballerwahl und höchstwahrscheinlich oder aller Voraussicht nach wird es Cristiano Ronaldo. Wie sehr fuchst sich das?
Also für mich ist es eigentlich mittlerweile eine Farce. Cristiano Ronaldo sicherlich tolle Statistiken und gewinnt auch viel, natürlich die Champions League gewonnen. Dennoch, was das Individuelle angeht, ist Lionel Messi für mich eindeutig besser momentan. Hat ein ganz starkes Jahr bis hierhin gespielt. Überzeugt wirklich, schießt viele Tore, ist unglaublich wichtig für die Mannschaft. Auch für die argentinische Nationalmannschaft hat er gezeigt, wie gut er ist. Hat ja auch in den entscheidenden Momenten, jetzt zum Beispiel im letzten WM-Quali-Spiel, einfach nochmal gezeigt, dass er in den entscheidenden Momenten auch liefert. Und aus meiner Sicht ist er auch, was das Gesamtvermögen angeht, ist er einfach der bessere Spieler und aus meiner Sicht wäre er der legitime Weltfußballer und momentan nicht Cristiano Ronaldo, der sich zusätzlich noch in wirklich schwacher Verfassung befindet derzeit.
Manu, hast du da noch was einzuhaken oder siehst du es genauso?
Nee, da braucht man gar nicht viel ergänzen, denke ich. Es ist, die Weltfußballerwahl richtet sich ohnehin mehr an Titeln als an individuellen Dingen. Dementsprechend ist das, ich fände es deutlich fairer, wenn man die Wahl eines Spielers vielleicht ein bisschen wegnimmt und sich darauf konzentriert, auf jeder Position oder in jedem Mannschaftsteil die besten Spieler zu ehren. Aber ich glaube, irgendwie ein bisschen unfair wird es eigentlich immer, egal wie du es machst. Also von daher ich dem Ganzen nicht so viel Bedeutung zu.
Irgendeiner beschwert sich eh immer. Bleiben wir noch bei dir. Elche gegen Atletico Madrid. Und Atletico hat den Pflichtsieg gegen die eingefahren, 1-0, aber die Leistung gegen Karabakh in der Champions League, das 0-0, die gibt mir immer noch zu denken. Also weiß ich auch nichts mit anzufangen, so wirklich auswärts.
Ja, Atletico hat am Wochenende knapp 1-0 gewonnen. Das Spiel war auch nicht überragend, aber sie gewinnen ihre Spiele, sie sind in der Saison immer noch ungeschlagen, auch wenn sie gegen Karabakh natürlich in der Champions League 0-0 gespielt haben. Also in nationales Atletico ungeschlagen. Aber das Karabakh-Spiel, das war natürlich eine absolute Katastrophe. Das hatte ich mir auch angeschaut. Da war fußballerisch nichts los. Es war einfach von vorne bis hinten nicht gut strukturiert. Die Mannschaft war nicht in Form, wollte nicht augenscheinlich. Simeone war stinksauer, hat mit zunehmender Spieldauer seine Klamotten durch die Gegend geschmissen. Da hat man ihm angemerkt, dass er da nicht zufrieden ist. Aber ja, wir haben eben schon den Modus in Spanien angesprochen. Es ist relativ egal, was Atletico da im Hinspiel veranstaltet. Wenn das ein Unentschieden wird oder ein knapper Sieg, ist man sowieso so gut wie weiter zu Hause, wird man sich das nicht mehr nehmen lassen, der Favoritenrolle. Dementsprechend, ich rechne auch schon damit, dass Atletico sich auswärts durchsetzen wird, trotz einiger Rotation. Das ist einfach im Pokal in dieser frühen Zeit noch so. Klar, Christoph hat es eben angesprochen, dass man schon mal patzen kann und das in der Vergangenheit auch vorgekommen ist, aber es kommt verhältnismäßig selten vor. Gerade über zwei Spiele sind die Favoriten halt einfach doch noch mal mehr favorisiert, als sie es ohnehin schon sind.
Manu, eins haben wir noch auf dem Programm: Fuenlabrada gegen Real Madrid. Und da habe ich jetzt nochmal meine ganzen Spanisch-Skills ausgepackt, um das auszusprechen. Ist denn dieser Gegner auch wirklich so unbekannt, wie er scheint?
Also ich habe mich ganz kurz damit mit dem Gegner beschäftigt. Also ich konnte auch vorher überhaupt nichts damit anfangen. Aber gut, frag mal in Spanien jemanden zum SVW in Wiesbaden. Da wird es auch nicht viele geben, die kennen. Also es ist ein Drittligist. Und Real ist haushoher Favorit, wird den einen oder anderen Spieler rausnehmen. Ich denke, nach dem 13-0 gegen Alba gestern, als man die Pflichtaufgabe erfüllt hat, das war ein vernünftiges Spiel, ist auch nicht überragend, aber das ist in den ganzen englischen Wochen nun mal so, dass man hier unter Abstriche machen muss. Ein Real ist klarer Favorit und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Moment, gerade weil der Saisonstart so ein bisschen holprig verlief, dass sie im Moment irgendwo im Kopf nicht voll da sind. Also ich rechne, dass das schon im Hinspiel erledigt ist, die Nummer.
Dann handeln wir das genauso schnell ab und machen nochmal ein kurzes Break und danach geht's zum einzigen Ligabetrieb, den wir uns rausgesucht haben. Serie A, 10. Spieltag. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn's dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
So, frisch zurück mit dem letzten Themenkomplex dieses Podcasts und der ist im malerischen Italien, Bella Italia, Serie A, 10. Spieltag. Und da haben wir uns als erstes Spiel, Christoph, rausgesucht, Inter Mailand gegen Sampdoria Genua. Wie sind die Ausgangslagen beider Mannschaften und wer hat deiner Meinung nach am Ende die Nase vorne?
Ja, die Ausgangslagen beider Teams sind wirklich gut, muss man sagen. Inter mit einem wirklich starken Start, steht auf Platz 2 in der Liga, zeigt sich souverän, hat jetzt am Wochenende den ja bisher überragenden Tabellenführer Neapel 0-0 abgerungen, davor das Derby gegen den AC Mailand gewonnen. Es läuft ziemlich rund bei Inter, würde ich sagen. Und das haben sie auch in den letzten Spielen gezeigt, wie konstant und souverän sie auch mittlerweile sind. Gegen AC Milan haben sie wirklich nicht viel gemacht, haben vorne aber immer in den richtigen Zeitpunkten auch getroffen mit verhältnismäßig wenig Aufwand und standen zumindest auch wenn das Ergebnis von 3-2 das ein bisschen anders vermuten lässt, hinten eigentlich ziemlich souverän. Gegen Neapel haben sie jetzt auch hinten eigentlich nicht allzu viel zugelassen gegen die bis dato stärkste Offensive der Liga. Also Inter sehe ich auf jeden Fall favorisiert, gerade zu Hause. Sampdoria aber auch ganz stark, haben jetzt am Wochenende 5-0 gewonnen über Crotone, sind wirklich gut drauf, stehen auch gut da in der Liga. Also ernst zu nehmen, Gegner für Inter, allerdings denke ich, ist Inter favorisiert und wird das Ding auch für sich entscheiden.
Spiel Nummer 2, Manu, Juventus gegen Ferrara. Und ja, Juve, die hinken noch ein bisschen hinterher in der Liga, ne? Dritter, 22 Punkte, ja, das ist jetzt nicht so die Welt auf Neapel mit 25, aber das ist nicht mehr so, dass man sagt, das sind die Unbesiegbaren, die Unantastbaren, da ganz oben.
Ja, die große Dominanz, ist natürlich noch zu früh, um zu sagen, dass die große Dominanz von Juve vorbei ist, aber es ist auf jeden Fall der Fall, dass Juve anfälliger geworden ist, dass die individuelle Klasse in der Defensive ein bisschen gesunken ist, dass die Spieler natürlich auch teilweise nicht jünger werden, ist auch klar. Ja, die Heimniederlage gegen Lazio hat auch gezeigt, dass Juve erstaunlicherweise zu Hause anfällig ist. Das waren sie in den vergangenen Jahren eher selten. Natürlich mit 3 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hat Juve immer noch alles in der eigenen Hand. Es werden ja noch 29 Spiele gespielt. Anfang Dezember kommt es zum Spitzenspiel gegen Neapel. Also man muss auf keinen Fall Angst um Juventus Turin haben. Aber es ist der Fall, dass ein bisschen überzeugendere Spiele jetzt stattfinden müssen. In der Champions League hat man auch noch nicht geglänzt. Jetzt am Wochenende konnte man 6-2 bei Udine gewinnen, trotz der roten Karte oder gelb-roten Karte von Mandzukic in der 27. Minute, als Juve 2-1 führte. Dann haben sie noch kurz nach der Halbzeit 2-2 kassiert, aber dann doch 6-2 gewonnen. Khedira sehr positiv hervorgestochen, hat einen Doppelpack gemacht, wie bei den Italien schreiben, so häufig sogar von einem Dreierpack. Also beim ersten Tor kann man sowohl ein Eigentor als auch ein Tor von Khedira sehen. Ich glaube, er hat aber das Tor im Endeffekt sogar offiziell zugeschrieben bekommen. Es ist so, dass Juve gegen das Ball Ferrara natürlich klarer Favorit ist und das Ding gegen den Vorletzten, der defensiv auftreten wird, gewinnen wird. Also ich traue Juve da auch einen hohen Sieg zu, gerade wenn sie den Sprung aus der zweiten Halbzeit vom Wochenende mitnehmen.
Bei Juve sehe ich aber auch noch zusätzlich, also natürlich zu den defensiven Problemen, die auf jeden Fall da sind, was man schon daran sehen kann, dass sie jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder hinten gewackelt haben und auch gegen Udine unglaublich viele Chancen gegen sich hatten, sehe ich auch ein Problem dabei, dass mittlerweile Gonzalo Higuain ein bisschen unglücklich wirkt, nicht so viel am Spiel mehr teilnimmt und vor allen Dingen auch ja, deutlich weniger Tore schießt als gewohnt. Und zusätzlich auch noch gerade die Baller nach einem unglaublich guten Start kann ein bisschen Flaute hat. Wenn die beiden nicht so brillieren, glaube ich, leidet das Spiel von Juventus auch enorm. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein Auslöser ja, für die kleineren Unzufriedenheiten bei Juventus.
Ja, wenn man bedenkt, dass tatsächlich wir jetzt so viele Probleme angesprochen haben, sie aber trotzdem nur 3 Punkte Rückstand haben und in der Lage sind, in der zweiten Halbzeit in Unterzahl in Udine 4 Tore zu schießen. Also da weiß man trotzdem, was für eine Qualität in der Mannschaft schlummert. Natürlich ist alles richtig. Higuain wirkt teilweise sogar ein bisschen unfit. Kennt man aber von ihm auch schon ein bisschen häufiger. Ich denke, da werden vor allem die nächsten Wochen entscheiden sein, wenn man jetzt wieder sich heranarbeitet und dann vor allem später das Spiel am 1. Dezember, wie eben angesprochen, gegen Neapel vor Augen hat. Dann wird sich zeigen, ob das nur eine kurze Krise ist oder ob das tatsächlich so ein paar kleine Probleme sind, die sich über die ganze Saison hinweg durchziehen werden.
Christoph, was macht denn der Titelanwärter oder der Tabellenführer beim FC Genua, der SSC Neapel?
Ja, Neapel, denke ich, ist klar favorisiert. Bisher fast lupenreine Bilanz. Nur ein Spiel unentschieden jetzt gegen Inter, was sicherlich auch keine Schande ist, angesichts dessen, dass Inter auf Platz 2 notiert ist. Genua steht solide auf Platz 14, erst ein Sieg. Ich denke mal, da sollte Neapel das Ding schon für sich entscheiden können. Es wird sicherlich deutlich einfacher, dort Tore zu schießen als gegen Inter. Und hinten lässt man ja auch nicht allzu viel zu. Daher denke ich schon, dass das sogar eine eindeutige Kiste für Neapel werden sollte.
Ja, das unterschreibe ich. Und dann gehen wir noch fix rüber zum Abschlussspiel. und auch zum Abschluss dieses Podcasts. AS Rom gegen Crotone, die ja ein 5-0 einstecken mussten, Manu.
Genau, die Roma ist auf jeden Fall Haushoher Favorit, ist ja auch in der Spitzengruppe drin, hat auch noch ein Nachholspiel gegen Sampdoria. Wenn sie das gewinnen, sind sie ganz weit oben, auch auf dem Niveau von Inter und Juve etwa. Ja, Crotone hat, wie gesagt, 5-0 bei Sampdoria verloren, wird hier von Beginn an unter Druck stehen. Die Roma wird mit der klasse Offensive um Dzeko nach dem 1-0-Pflichtsieg in Turin beim FC von Beginn an Druck machen und wird auf eine schnelle Entscheidung drängen. Also wenn die Roma in ihren Spielfluss kommt und Crotone weiterhin solche defensiven Schwächen offenbart, dann kann das auch zur Halbzeit schon 2-3-0 stehen. Dann ist die Sache erledigt und Rom bleibt weiterhin oben dran.
Die Sache hier, die ist jetzt auch erledigt, nämlich unser Podcast für diese Woche klingt negativer, als es war, hoffe ich zumindest bei euch beiden. Christoph, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
Ja, ich bin froh, mal wieder dabei zu sein. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder öfter. Ja, war mir eine Freude.
Sehr schön. Manu, du bist ja dich muss ich ja jetzt jede Woche aushalten, ne? Also du bist immer dabei.
Ja, das beruht aber auf Gegenseitigkeit.
Ja, das stimmt. Naja, hoffentlich kriegen wir das noch rum in den nächsten Wochen. Ich denke mal, da werden wir uns schon auf eine diplomatische Basis einigen können. Genau. Und damit ja, viel Spaß bei der englischen Woche euch beiden und natürlich auch euch, die uns gerade hören. Egal wo auch immer, bei der Arbeit, im Auto. Viel Spaß mit der Folge, viel Spaß mit den Spielen. Und ja, schreibt uns einfach, wie es findet. Gebt uns gerne eine Bewertung, lasst die da auf iTunes, auf Twitter, egal wo. Freuen uns drüber, um das dann auch natürlich anzupassen. Und bis dahin, macht es erstmal gut und bleibt sportlich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.